Also ich erzähle euch ein bisschen was von der Idee zum Fachbuch. Die Frage, die man sich ja generell stellt, warum sollte man in der heutigen Zeit überhaupt noch Bücher schreiben? Man kann alles im Internet finden, auch den Sujeevan. Man kann viele andere Sachen im Internet finden, man kann LLMs benutzen. Und ihr habt sicherlich schon mal so ein LLM gefragt nach einem technischen Problem. Zum Beispiel, wie man S-Quota aktiviert für BetterFS oder ButterFS. Dann gibt es eine lange Antwort. Und dann sagst du als User, ja, weißt du, das gibt es gar nicht. Dann sagt das LLM, weil es ja höflich Zeug ist, ja, du hast vollkommen recht. BetterFS benutzt die Option gar nicht. Dann sagst du, dass das gar nicht für Subvolumenquotas steht, sondern für Simple-Quotas. Ihr müsst das alles gar nicht begreifen, aber es gibt so einen typischen Chatverlauf her. Und dann gibt das LLM einmal wieder recht. Und am Ende kommt die richtige Antwort nach zweimaligen Nachfragen. Habt ihr bestimmt alle schon erlebt. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wenn LLMs schon nicht die richtigen Antworten geben in Bereichen, wo wir Ahnung haben, warum glauben wir eigentlich, dass sie die richtigen Antworten geben in Bereichen, wo wir keine Ahnung haben? LLMs können heute ganze Bücher oder auch ganze Artikel schreiben, aber sie prüfen nicht. Der Mensch prüft. Und wenn ihr ein Buch oder einen Artikel kauft, dann ist es so, dass da ein Name hintersteht. Und der Name steht dafür, dass er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dass er es geprüft hat und dass das Wissen kuratiert ist. Vielleicht sogar noch durch so eine Pipeline beim Verlag gelaufen ist, um festzustellen, dass das alles, was da erzählt wird, auch wirklich richtig ist. Und wenn man versteht, wie so ein LLM funktioniert, dann ist es so, dass LLMs Antworten geben, die nach ihren Trainingsdaten wahrscheinlich sind. Nicht unbedingt die, die richtig sind. Ihr kennt sicherlich den Spruch, fress Scheiße, Millionen Fliegen können sich nie irren. Wenn eine Antwort auf Millionen von Webseiten gefunden wird, wird sie als richtig angenommen vom LLM. Das heißt aber nicht, dass sie richtig ist. Ich will auch gar nicht gegen LLMs bashen, aber ich würde gerne eine Lanze dafür brechen, dass auch heute Artikel und Bücher tatsächlich ihre Bewandtnis haben. Gerne. Genau, also hier kam der Kommentar dazu, dass LLMs sehr gut manipulierbar sind. Man muss einfach nur sehr viele Artikel zu einem bestimmten Thema veröffentlichen und dann ist das ein LLM in der Lage zu sagen, ja, das scheint die richtige Antwort zu sein, ich habe sie auf Millionen von Webseiten gefunden. Und jetzt die Frage? Ah nee, gar nicht die Frage, oh, doch die Frage. Nein, erst das. Ich mag keine Sticker auf meinem Notebook. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal so ein Tech-Tattoo mit Dingen, die mir wichtig sind. Ich werde euch jetzt nicht alles vorbeten. Also ich bin Dirk, ich bin Baujahr 38. Das hätte das LLM wahrscheinlich richtig beantwortet. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Hunde und ein Pferd. Ich bin 2008 in die Schweiz ausgewandert und versuche da das Jahr des Linux-Desktops einzuläuten. Bin Epic-Owner Linux Workplace in der Firma. Und ich beschäftige mich schon seit mittlerweile in diesem Jahr 30 Jahren mit Linux- und Open-Source-Themen. Wenn ihr zu spezifischen Logos auf dem Tech-Tattoo Fragen habt, dann fragt einfach. Vielleicht nicht jetzt, wir können es auch nachher machen. Wer von euch möchte ein Buch schreiben oder spielt mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben? Oder ich ergänze mal, wer spielt mit dem Gedanken, ein Buch oder einen Artikel zu schreiben? Überlegt euch das gut. Das Meme ist von meinem Podcast-Kompagnon, vom Sujeevan. Bücher schreiben ist echt Arbeit. Und weil er gerade schon die Grafik geliefert hat, dachte ich liefere noch ein Zitat hinterher. Man sollte sich ganz genau Gedanken darüber machen, bevor man mit einem Buch anfängt, warum man das eigentlich möchte und was man damit eigentlich bezwecken möchte. Wenn man keinen Bock darauf hat, längere Artikel zu schreiben, die Folien könnt ihr hinterher auch runterladen, also wenn ihr keinen Bock darauf habt, längere Artikel zu schreiben, bitte nicht versuchen, ein Buch zu schreiben, das wird nicht besser. Das wird eher schlimmer. Ich habe mal so ein paar Punkte aufgelistet, in denen es darum geht, was so mögliche Gründe dafür sein können, dass man ein Buch schreibt. Zum Beispiel, dass man Geld verdienen möchte. Die Leute, die bereits ein Buch geschrieben haben, die lachen jetzt. Ich habe gleich ein Rechenbeispiel, dann seht ihr, warum sie lachen. Ruhm und Ehre. Ja. Also in unserer Gesellschaft ist es leider so, dass alle Themen, die schlecht bezahlt sind, meistens ein sehr hohes Ansehen haben. Krankenschwestern, Polizei, Feuerwehr, Autoren. Und man kann damit nicht reich werden. Also es gibt ganz wenige Leute, die nur vom Bücherschreiben leben können, beispielsweise. Man kann zu Vorträgen eingeladen werden. Ich bin jetzt nicht eingeladen worden, ich habe mich einfach aufgedrängt und bin dann genommen worden. Man kann es im Lebenslauf erwähnen. Es kann bei bestimmten Sachen das Zünglein an der Waage sein. Und es kann ein persönlicher Anspruch, persönlicher Ansporn sein, sich selber gedruckt im Regal stehen zu lassen. Mein Buch steht übrigens unten beim Büchertisch. Seins nicht.
Meins wird gekauft.
Ja. Der war von langer Hand vorbereitet. Und wenn man es in der Realität anguckt, also wenn man ein Buch schreiben auf einen Stundenlohn runterrechnet, zahlt ihr einfach drauf. Leider ist es so. Dafür ist der Reputationsgewinn höher als erwartet. Also ich habe mich bei Stellen beworben, wo alle so ein technisches Assessment durchlaufen mussten und die haben gesehen, dass ich ein Buch geschrieben habe, da muss ich das nicht mehr. Spaß macht es manchmal, aber es macht auf jeden Fall stolz. Und es ist deutlich mehr Arbeit, als man eigentlich erwarten würde. Und ich habe noch ein Bild vom Sascha Lobo dabei, der vor Jahren ein Interview bei T3N gehalten hat. Und als Experte wird man vor allem dann wahrgenommen, wenn man Bücher geschrieben hat. Das ist so. Zur Geschichte des Vortrags vielleicht. Ich habe heute vor 12 Jahren schon mal gehalten und habe dann gedacht, das könnte man ein Update machen. Und dann habe ich sehr, sehr lange gebraucht, mich von den alten Inhalten zu verabschieden und neu anzufangen. Und ich habe dann gedacht, ist vielleicht besser, nochmal neu anzufangen, das anders zu machen. Ich habe im Vorfeld an verschiedene Autoren geschrieben, dass sie mir bitte mitteilen wollen, was sie potenziellen Autoren mitgeben wollen, Neuautoren mitgeben wollen. Ich habe an Verlage geschrieben, ob sie mir vielleicht einen Fragenkatalog beantworten können mit 12 Fragen. 2 Verlage haben geantwortet, unter anderem der, bei dem ich bin. Und der Hansa Verlag, also Rheinwerk Verlag und Hansa Verlag haben geantwortet. Finde ich ein bisschen dünn, weil es ist ja eigentlich eine Werbeveranstaltung für Bücher hier. Ihr sollt ja Bücher schreiben, aber ihr sollt auch wissen, worauf ihr euch einlässt, wenn ihr das macht. Vor 12 Jahren waren Dinge anders. Da gab es LLMs noch nicht. Und da hat jeder noch gedacht, ja, ich kaufe Bücher, weil da ist kuratiertes Wissen drin. Das ist heute halt anders. Heute denken Leute, sie haben alles Wissen, was sie wollen in einem LLM oder in einer AI. Das Beispiel vorne war ein Beispiel, aber es gibt tausende von diesen Beispielen. Ja, bitte. Also die Anmerkung war, dass mittlerweile sogar Bücher verkauft werden, die von LLMs geschrieben werden. Also es gibt ganz viele Bücher bei Amazon, die tatsächlich so entstanden sind, die dann für wahr gehalten werden, weil es ja ein Buch ist und da steht dann ein Autorenname dahinter, das ist ein Fantasieautorenname, der eigentlich nichts mit einer realen Person zu tun hat. Von daher, wenn relativ in schneller Folge 30 Bücher vom gleichen Autor mit mehr als 1000 Seiten kommen, wäre ich vorsichtig. Da würde ich nicht glauben, dass es innerhalb eines Jahres, ja, wäre ich vorsichtig zu denken, dass das wirklich ein Buch ist, was von einem Autor wirklich geschrieben wurde. Und ihr seht so zwischendurch immer diese Zitate von Mitautoren, die ich eingeholt habe. Und der Stefan, mit dem ich ganz am Anfang das Linux-Buch begonnen habe, der hat dann auch gesagt, guckt, wenn ihr ein Buch schreiben wollt, ob ihr Themen habt, die noch so noch nirgendwo anders zu finden sind oder auch in der Kombination noch nirgendwo anders zu finden sind. Das ist schwieriger, als ihr denkt. Man muss ja auch mal im Verlag Expertise beweisen. Wie macht man das eigentlich? Ja, man kann im Lebenslauf zeigen, ich habe in so vielen verschiedenen Firmen als System Engineer Linux, Unix gearbeitet. Wenn er das hauptberuflich macht, dann wird er da wohl schon mal was mit zu tun gehabt haben. Gut, es gibt auch Leute, so wie ich, die gar nicht arbeiten. Aber normalerweise nimmt man an, wenn jemand irgendwo einen Beruf hatte, dass er da schon entsprechende Erfahrung gebracht hat. Interessant für jeden Autoren ist sicherlich, einen Blog zu haben und auch mal Artikel reinzuschreiben. Und den muss ich dir zurückgeben. Auch mal Artikel reinzuschreiben. Da kann auch ein potenzieller Verlag sehen, dass ihr Ahnung vom Thema habt, dass ihr schreiben könnt und dass ihr auch technische Inhalte weitergeben könnt und dass ihr die so aufbereiten könnt, dass den Leser verstehen kann. Und falls ihr das nicht macht, verlangen sehr viele Verlage ein Probekapitel. Ich habe es am Anfang nicht gesagt, was ich erzähle, gilt überwiegend für Fachbücher. Im Bereich der Belletristik sieht es wahrscheinlich anders aus. Bitte? Im Bereich der Belletristik wird man reich, vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr Jeffrey Deaver kennt, das ist ein Krimi-Autor. Ich hatte das große Vergnügen, den in Köln auf einer Lesung zu sehen. Und der hat mal erzählt, wie er ein Buch macht. Er macht erst einen Blueprint, also eine Blaupause von seinem ganzen Buch. Und er recherchiert ein ganzes Jahr, bevor er das erste Wort im Buch schreibt. Und dann hat ein Leser ihn darauf angesprochen, hat gesagt, du, das BMW-Modell, was in deinem Buch vorkommt, das gab es zu der Zeit, in der dein Buch spielt, noch gar nicht. Und dann ist er in Sack und Asche gegangen und hat gesagt, meine Recherche war nicht gut genug. So viel zum Thema Qualitätsanspruch von Büchern. Es schreiben nicht alle Autoren so. Aber mich hat das sehr stark beeindruckt an der Stelle. Dann geht es irgendwann auch natürlich ans Konzept. Wenn ihr ein Whiteboard habt, könnte das so aussehen. Vielleicht auch nicht. Und meine Mitautoren oder meine bekannten Autoren, die ich angesprochen habe, die haben dann auch gesagt, Leute, sucht euch einen Verlag, schreibt ein Konzept und entwickelt das Konzept in Zusammenarbeit mit dem Verlag. Die haben Ahnung, wie der Markt funktioniert und dann fangt erst bitte mit dem Schreiben an. Dass es anders geht, seht ihr an J.K. Rowling, die ja die Harry Potter-Serie gemacht hat und die als Robert Galbraith die Strike-Romane geschrieben hat. Die ist mit dem fertigen Buch zum Verlag gegangen. Belletristik. Klappt bei Fachbüchern nur bedingt, meiner Erfahrung nach. Raphael Huben, guter Bekannter, den ich habe, der hat geschrieben, das Inhaltsverzeichnis war für ihn der erste Schritt. Und er hat dieses Skelett mit dem Inhaltsverzeichnis nach und nach in verschiedenen Iterationen zu dem Buch gemacht, was dahinter herauskommen sollte. Die beiden Verlage, Hansa und Rheinwerk, haben auch was dazu gesagt und sie erwarten zum Beispiel beim Inhaltsverzeichnis eine Gliederung bis zur zweiten Ebene. Eine Anmerkung dazu, ich habe es jetzt nicht ich packe den Link noch dazu, bevor ich die Folien hochlade. Beide Verlage haben einen Autorenfragebogen auf ihrer Webseite, den man Zeile für Zeile durchgehen kann, was ein neuer Autor beachten muss. Genau. Was braucht ein Konzept? Es braucht einen roten Faden. Vielleicht eine Story, also das Buch, was ich mitgeschrieben habe und was ich mitbetreue, das ist ein Gemischtwarenladen. Wir tauchen nicht in alle Themen tief ein, aber wir sagen, dass ein Feld-, Wald- und Wiesenadmin damit relativ gut zurechtkommen soll. Aber wir haben ein Ziel mit dem Buch. Genau, wir haben nämlich eine klar definierte Zielgruppe. Gliederung haben wir gemacht, Storytelling haben wir jetzt nicht so. Wir sagen ganz einfach, wir stellen die Tools und Serverdienste vor und wir erklären, wie sie konfiguriert werden können. Und in der Natur des Buches ist, wir haben ein Kapitel über MySQL, was ich geschrieben habe. Also da geht es nur um MySQL. Und damit ist die Episode abgeschlossen, wenn man das so will. Es ist eigentlich keine Episode. Es ist ja auch kein, wie soll ich das sagen? Es ist ja keine Geschichte an der Stelle. Beim Erstkontakt mit dem Verlag ist es so, dass man die Sachen zusammen erarbeitet, die jetzt auf der rechten Seite stehen. Ich lese sie euch nicht vor. Das ist ein interaktiver Vortrag, ihr dürft mitlesen. Wenn Fragen dazu sind, meldet euch bitte, ja? Genau. Mein größter Tipp ist, wenn ihr anfangt, ein Buch zu schreiben, macht euch im Vorfeld, auch wenn ihr es im Selbstverlag machen wollt, verzichtet nicht auf eine Korrektorin oder einen Korrektor. Als ich die erste Seite meines ersten Buchs von der Korrektorin zurückbekommen habe, habe ich an mir gezweifelt, ob ich wirklich deutscher Staatsbürger bin und in Deutschland groß geworden bin. Die Seite war schwarzer Druck auf weißem Grund, aber man konnte irgendwie nur rot sehen. ich habe mich irgendwann, ich war auch nicht gut in Deutsch, aber ich habe mich dann irgendwann angepasst und ich habe dann bin im Nachhinein noch in Iterationen besser geworden. Aber als ich die erste Seite von meinem ersten Buch zurückbekommen habe, wusste ich nicht, ob ich wirklich das machen sollte, ob ich wirklich deutscher Muttersprachler bin. Daher ein anderer Tipp nochmal, kommt an anderer Stelle nochmal. Wenn ihr ein Buch schreiben wollt, beginnt in eurer Muttersprache. Woraus besteht ein Verlag? Was tut ein Verlag eigentlich überhaupt mit allem? Und er bietet verschiedene Dienstleistungen rund ums Buch an, worum ihr euch nicht kümmern müsst. Korrektorat habe ich gerade gesprochen. Fachlektorat ist jemand, dass jemand drüber guckt, das habe ich auch schon für verschiedene Bücher gemacht, drüber geguckt, ob das fachlich korrekt ist, was da geschrieben ist. Das ist dieses kuratierte Wissen, was ich am Anfang angesprochen habe, was die Bücher von LLMs abhebt. Sie kümmern sich um die Herstellung, um den Satz und um das Cover, dass das Ganze auch gut aussieht. Die meisten Computerfuzzis, so wie ich, können zwar vielleicht schreiben, aber haben keine Ahnung, wie sie so schreiben, dass es gut aussieht. Sie kümmern sich um den Vertrieb. Neben Buchhandel gibt es immer noch Bibliotheken und mittlerweile gibt es auch Online-Verleihe. Habe ich das irgendwo reingeschrieben? Nein, natürlich nicht. Also man kann Bücher mittlerweile auch E-Books in Büchereien leihen zum Beispiel. Da kümmern die sich auch drum. Großer Punkt ist, sie kümmern sich um Marketing und Public Relations natürlich, um internationale Lizenzvermarktung, falls das Buch übersetzt wird. Der Verlag trägt das ganze finanzielle Risiko, nicht ihr? Ja, ihr auch. Ihr werdet ja in der Regel pro Buch bezahlt, das heißt, ihr tragt auch finanzielles Risiko. Also ihr investiert Zeit und ihr wisst nicht, ob ihr für die Zeit was zurückbekommt. Außer Ruhm und Ehre. Und bei Büchern, ne? Ein Buch in der Hand zu haben, Handerotik, so ein Buch macht was her. Das Buch, was ich habe, dient eher als Wurfgeschoss, aber Harald.
Zu Herstellungssatz, Cover, wenn das der Verlag macht und ihr das nicht im Eigenverlag, schaut euch das auch an. Ich habe mal das Vergnügen, ein dickes Fachbuch setzen zu dürfen in den 80er noch, wo noch mehr Lektorat ist. Da wurde gesagt, das macht der Verlag, weil hinten das Cover und der Klappentext, das ist das Aushängeschild. Wo war der erste Fehler? Dieser Satz, kein Verb. Erster Satz.
Ja.
Lektorat ist gut, aber versucht da auch noch Fehler zu machen.
Ja, also an. Ja, danke. Anmerkung aus dem Publikum ist, dass man sich, auch wenn man das selber nicht macht, man sich mit dem Cover und mit dem Satz auseinandersetzen sollte und dass man auch da selber ein Auge drauf hat, weil es schon vorgekommen ist, dass auf der ersten Seite Fehler waren, die das Lektorat nicht gefunden hat und ihr die vielleicht auch finden könnt. Beim Selbstverlag könnt ihr alles selber machen. Ihr könnt nicht nur alles selber machen, ihr müsst alles selber machen. Und ihr müsst alles selber machen. Ihr könnt jetzt jedes beliebige Wort aus dem Satz nehmen und alles nochmal neu betonen und einzeln nachreden. Ihr könnt alles selber machen, ihr müsst alles selber machen, aber ihr müsst es auch machen. Gut. Kommentar aus dem Publikum ist, dass es bei Book on Demand mittlerweile relativ viele Kooperationsmodelle gibt, die man nutzen kann. Je nach Kooperationsmodell muss man vielleicht weniger selber machen. Also die Books on Demand, die ich gekauft habe, die waren von der Handerotik nicht so toll wie Bücher, die aus dem Verlag kommen. Also mein privater Eindruck, das mag andere. Ich lese mittlerweile auch fast nur noch E-Books, von daher ist das vielleicht nicht ganz so kritisch an der Stelle. Fest vorgenommen, 15 Minuten pro Zeit zu lesen, immer parallel ein Fachbuch, ein Belletristikbuch, um mich halt weiterzubringen. Genau. Man verdient natürlich mehr, wenn man es im Eigenverlag macht. Man muss, glaube ich, bei Kindle, ich habe es nicht recherchiert, tut mir leid, ich meine, die müsste 30% abgeben, wenn ich es recht im Kopf habe. Der Rest bleibt bei einem selber. Die Reichweite ist deutlich schlechter, weil man kein Marketing hat, keine Marketingmaschine hat, die dahinter ist. Also wenn ihr schon mal seht, so Verlage haben Newsletter, die erwähnen die Neuerscheinungen in den Newslettern. Die haben in der Regel sogar gedruckte Programme. Die haben Kooperationen mit Buchhandlungen und legen die Bücher dort aus. Oder da kommt auch ein Verlagsmitarbeiter vorbei und bewirbt die Bücher, sodass die Buchhandlungen die Bücher kaufen. Das habt ihr bei Books on Demand im Selbstverlag nicht. Der Prestigefaktor ist kleiner, weil das Marketing fehlt auch. Und nochmal den Hinweis, denkt an Korrektor, Korrektorin, bitte. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Einsatz von KI, was im Vortrag natürlich überhaupt nicht vorhanden war. Denkt bitte daran, Grüße an die Insel. Der Christian guckt via Stream zu. Ihr könnt KI benutzen, um ein Buch zu schreiben, aber nutzt es nicht, um zu formulieren. Nutzt es vielleicht, um Formulierungen zu überarbeiten, weil eigentlich ist der Wert ja, ihr seid in dem Buch. Ihr gebt mit eurem Namen an, dass ihr das Buch geschrieben habt. Dann guckt auch, dass eure Wörter in dem Buch sind und so, wie ihr das erklären würdet. Und nicht, wie die KI das machen würde. Beide Verlage waren vor KI-Formulierung, weil die alle sich gleich anhören. Und es gibt da so eine Richtlinie, die ich hier verlinkt habe. Die könnt ihr euch vielleicht im Nachgang mal angucken, wenn es euch interessiert. Und KI kann man sinnvoll auch einsetzen. Zur Recherche, Brainstorming, natürlich zur Korrektur. Natürlich auch für Zusammenfassungen, bitte aber nicht eins zu eins so ins Buch zu übernehmen. Für Bildoptimierung beispielsweise. Aber wenn der Verlag den Satz macht, macht der Verlag auch noch eine Bildoptimierung. Vielleicht ist das gar nicht nötig dann. Für die Übersetzung, aber auch da, hat gerade gesagt, immer menschlich nochmal prüfen und dahinter gucken, was die KI da gebaut hat, weil auch da schleichen sich Fehler ein. Kleine Anekdote, es gibt eine Suchmaschine, die mittlerweile einen Übersetzer von normaler Sprache in LinkedIn-Speech macht. Das hat jetzt gerade im Netz die Runde gemacht. Anmerkung dazu, das geht auch umgekehrt. Man kann auch LinkedIn-Speech da reintun und rausbekommen, was da eigentlich mit gemeint ist. Großer Spaß, besser als Doomscrolling. Und was man halt nicht machen sollte, ist, dass die KI den Text schreibt. Ja, das Urheberrechte sind problematisch bei KI. KI-Sachen können nicht urheberrechtlich geschützt werden. Die KI-Nutzung muss lizenziert werden und der Verlag verlangt auch, dass ihr KI-Nutzung angebt. Ich sehe betretene Gesichter, leider ist es so.
Was reicht, dass man das angibt? Zum Beispiel, dass man damit recherchiert hat?
Nein, du musst angeben, wenn Inhalte aus dem Buch durch KI geschrieben wurden. Ja? Also, dass du eine Suchmaschine angibst, musst du auch nicht angeben. Aber wenn du Inhalte von einer KI vorformulieren lässt und ins Buch fließen lässt, dann können die nicht urheberrechtlich geschützt werden. Und der Verlag übernimmt in eurer Stellvertretung den Urheberrechtsschutz für euch. Und das können sie in dem Fall einfach nicht gewährleisten. Das ist einer der Punkte. Genau, und wie schon jetzt mehrfach erwähnt, bitte selber überarbeiten. Guter Tipp ist, dass man Grundlagenarbeit gerne in Artikeln und Büchern machen soll und nicht Sachen machen soll, die sich nur auf die Version 3.4.5, Patch Level 47 beziehen. Weil das ist mindestens 2 Wochen haltbar, wahrscheinlich nicht nur bis zum Druck des Buches, und danach ist das Wissen veraltet, was ihr da im Buch habt. Also eher Konzepte beschreiben, eher Inhalte beschreiben oder Dinge beschreiben, die sich über einen längeren Zeitraum nicht ändern. Das ist bei Computern manchmal schwierig und auch bei Software manchmal schwierig. Aber nicht Dinge behandeln, die sich von heute auf morgen ändern können. Und Stefan hat dann nochmal geschrieben, erst die Inhalte zusammenstellen, am Verlag suchen und dann anfangen zu schreiben. Also immer erst Konzeption, dann schreiben. Was Verlage eben auch wollen, ist, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wer ist die Zielgruppe für euren Verlag? Was muss der User mitbringen, der Leser mitbringen, um euch in diesem Buch verstehen zu können? Sprecht ihr bestimmte berufliche Rollen an? Ihr könnt vorher recherchieren, welche Keywords gerade on top sind. Erinnert sich noch jemand an Bitcoin? Wir haben Software gesehen mit 5 Bitcoin-Lösungen integriert. Heute spricht da keiner mehr von. Ja, also so Wörter oder Hypes haben so einen Hype-Cycle. Wenn der Hype-Cycle abflacht, dann sind die völlig uninteressant geworden. Und im Moment sind wir bei, es gibt so einen Gartner-Hype-Cycle, im Moment sind wir bei LLMs und AI auf der Spitze des Berges. Es wird irgendwann das Tal der Enttäuschung kommen und dann wird sich das in der Benutzung einpendeln, die für alle sinnvoll ist und gut ist. Hoffentlich. Ja, interessant ist natürlich, sich mit anderen auszutauschen. Wie man sich mit anderen austauschen kann, ist zum Beispiel, man kann in Rezensionen gucken, wie andere Bücher rezensiert werden. Was fehlt Leuten, die Bücher gekauft haben, an anderen Büchern? Findet man da seine Lücke, in die man reinstoßen kann? Man kann in Communities sich aufhalten, man kann via Mail sich mit Mailinglisten beschäftigen, in Open Source committen und sich mit Open Source Leuten austauschen. Welcher Bedarf ist denn überhaupt da? Wenn der Verlag keine Zielgruppe und keine Möglichkeit sieht, das Buch gewinnbringend zu verkaufen, dann wird es nicht erstellt werden. Also von daher ist diese Recherche elementar. Die ist nicht elementar, wenn ihr es im Selbstverlag macht, aber wenn ihr das über einen Verlag machen wollt, ein Verlag ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, die machen das nicht nur zum Spaß. Die wollen zumindest ihre eigenen Kosten drin haben. Die nehmen zum Teil auch Titel auf, um sie im Sortiment zu haben, um das Portfolio komplett zu haben. Das ist übrigens einer der Gründe für die Buchpreisbindung, dass sowas überhaupt passieren kann. Weil wenn sie nur auf Erfolg gucken müssten, würden sie solche Sachen nicht tun. Meine Frau ist Buchhändlerin, also am Rande bemerkt. Genau, Erfolgsfaktoren ergeben sich quasi aus dem, was ich gerade erzählt habe, wenn man die Zielgruppe richtig verstanden hat. Und wenn das so ist, dann ist das schon gut. Und wenn man sich selber einen Namen gemacht hat und einen Blog hat oder einen Podcast hat oder beides zusammen hat, wenn man auf Fachkonferenzen ist, wie jetzt zum Beispiel hier und Vorträge hält, wenn man bekannt ist und dann Leute den Namen recherchieren, ich habe das Glück oder das Pech, einen weltweit eindeutigen Namen zu haben, dann finden die Leute mich irgendwie auch an der Stelle. Und kaufen vielleicht sogar das Buch. Es gibt digitale Formate, kennt ihr alle. Der grundlegende Unterschied ist, dass das Kindle-Format und das EPUB-Format nicht seitenorientiert ist und das PDF-Format ist wie das gedruckte Buch seitenorientiert. Und es gibt weitere Vermarktungskanäle, es gibt Konferenzen, auf denen ihr euer Wissen weitergeben könnt, wo ihr vielleicht als Speaker eingeladen werdet oder Trainings hier anbieten könnt. E-Learning sind gerade ganz groß im Kommen. Online-Kurse und interaktive E-Bücher habe ich noch nicht gesehen, E-Books habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mir erklären lassen, dass das gerade ein Trend ist. Der ist an mir vorbeigegangen bis jetzt. Ich bin da vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Genau, Leistung des Verlags habe ich gerade schon erzählt, das habe ich jetzt doppelt drin. Tut mir leid, will euch nicht langweilen. Nächste Folie. Unterschätzt bitte nicht, wie lange das Schreiben dauert. Ich habe von diesen Schreibblockaden gehört und live für euch getestet. Ich habe vor einer weißen Seite gesessen und ich wusste nicht, was ich da zu Papier bringen sollte. Ich habe den Anfang nicht gefunden. Das ist okay, wenn es mal passiert. Aber wenn ihr so ein Buch habt, wo ihr abgeschlossene Kapitel habt und wo ihr in jedem Kapitel wieder neu anfangen müsst, weil es nicht auf das vorherige Kapitel aufbaut, dann habt ihr vielleicht für jedes Kapitel so eine Schreibblockade. Und es gibt Leute, die sagen, pro Seite braucht man einen Tag zu schreiben. Das würde ich jetzt eher verneinen wollen, aber unterschätzt nicht, wie lange das Schreiben dauert. Die Formulierung überarbeiten, das richtig zu machen, zu prüfen, zu gucken, was da passiert. Im Gegensatz hat der Raphael geschrieben, als Zitat, was er den Autor mitgeben muss, fangt einfach an und iteriert darüber, macht das immer wieder neu. Und das ist auch das einzige wirksame Mittel, was ich kennengelernt habe, um eine Schreibblockade zu überwinden. Einfach mal schreiben, vielleicht nicht mit dem ersten Satz im Kapitel anfangen, sondern vielleicht mit irgendwas anfangen, wo ihr gerade wisst, was ihr überhaupt schreiben wollt. Und damit fangt ihr an und bearbeitet von da nach vorne oder von da nach hinten, um weiterzumachen, dass ihr überhaupt mal was auf dem Zettel habt, dass dieses Drama des weißen Zettels vor euch weg ist. Oder des schwarzen Editors, wenn ihr weiß auf schwarz schreibt, völlig egal. Einfach anfangen und was machen. Und wenn dieser Knoten geplatzt ist, dann kann es weitergehen. Aber diesen Knoten einmal platzen lassen, das ist halt enorm wichtig. Und es ist Arbeit. Wie gesagt, eine Stunde pro Seite. Manche sagen einen Tag pro Seite. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Ihr müsst recherchieren. Ihr steht mit eurem Namen dahinter, wenn ihr ein Buch schreibt. Also ihr gebt euren Namen dafür, dass das, was ihr in dem Buch geschrieben habt, richtig ist. Fachlich korrekt sollte es sein, wenn sich mal ein Rechtschreibfehler einschleicht oder ein Grammatikfehler einschleicht. Egal, aber fachlich korrekt sollte es dann doch sein. Es ist wichtig, dran zu bleiben. Nicht immer nur eine Viertelstunde zu schreiben, also in den Kontext zu behalten, auch im Kopf zu halten. Ihr wisst vielleicht, dass es so einen Aufmerksamkeitssägezahn gibt. Immer wenn ihr Unterbrechungen habt, fangt ihr wieder danach bei Null an und braucht so 15 Minuten, bis ihr an dem Punkt wart, wo ihr bei der Unterbrechung aufgehört habt. Und wenn ihr die Fläche euch unter so einem Aufmerksamkeitssägezahn anguckt, dann ist das die effiziente Arbeit. Und es ist besser, wenn ihr kontinuierlich weiterschreibt, weil dann wird die Fläche immer größer und der Inhalt immer besser an der Stelle. Je nach eurer Planung, Terminplan mit Milestones geht gut. Ich finde Timeblocking besser, mir feste Zeiten vorzunehmen, an denen ich schreibe, dass ich das auch unterbekomme. Ich habe ja noch ein Privatleben, das muss ich auch irgendwie noch orientieren. Und ich habe sogar noch Arbeit, wo ich richtig Geld mit verdiene. Ja. wo ich richtig Geld mit verdiene. Und ja, das muss irgendwie untergebracht werden. Schreiben in der Form ist ein Hobby, muss man mal ganz klar sagen. Und ihr kennt das vielleicht aus der agilen Arbeitsweise. Je mehr euch mit dem Lektorat dauernd abstimmt, desto weniger Arbeit müsst ihr doppelt machen. Also wenn ihr nicht sicher seid, holt euch Meinungen ein, fragt Kollegen, fragt Mitautoren, fragt, wie er da weitergeht. Und wenn ihr mit Formulierungen nicht einverstanden seid, fragt vielleicht auch mal Menschen und nicht nur LLMs, wie die das sehen. Das kann sehr hilfreich sein. Ja, das habe ich gerade erzählt. Es gibt verschiedene Verlagsformate. Da steht Word-Verlage oder LaTeX. Die meisten Verlage arbeiten auf einer Toolchain, die auf Word-Dokumente aufsetzt. Sie haben mittlerweile begriffen, dass Computerfuzzis wie wir lieber Plaintext schreiben und passen ihre Workflows so an, dass sie aus einem Markdown-Dokument ein Word-Dokument bauen, was sie dann in ihrer Pipeline verwenden können, zum Beispiel. Hört sich komisch an, ist es auch. Und ein genereller Tipp für alles, was ihr macht, was mit Text zu tun hat, macht Versionskontrolle. Macht ein Git-Repository, guckt, dass ihr das da reinbringt und dass ihr immer wieder vor und zurück und immer wieder vor und zurück springen könnt. Der Christian, nochmal hallo Christian, der hat geschrieben, dass man Variablen für Versionsnummern zum Beispiel verwenden soll, weil wenn es eine weitere Auflage gibt, muss man nur die Variablen anpassen und nicht auf jeder Seite nach Versionsnummern gucken, wo man es macht. Ich mache es leicht anders. Ich mache immer am Anfang des Kapitels, sage ich, mit welchen Versionen ich das getestet habe. Da habe ich nur an einer Stelle, wo ich es editieren muss. Jeder so, wie er mag, aber das ist halt, Christian ist Entwicklung, gibt Java-Schulungen, das ist halt sein Weg, das zu tun. Das muss nicht euer Weg sein. Da muss man auch seinen eigenen Weg finden. Ja, für den Dateiaustausch gibt es Nextcloud-Instanzen, FTP-Server, E-Mail, was nicht sonst auch alles so da ist. Verlage sind mittlerweile auch einen Schritt weiter, als sie es früher mal waren. Genau, Formate. Ich habe viele Sachen doppelt drin, oder? Ich hätte das mal von Anfang bis Ende durchgucken sollen. Ja, wichtig ist halt für euch, wenn ihr schreibt, versucht nach Möglichkeit auf Binärformate zu verzichten. Wenn beim Binärformat was kaputt geht, ist es komplett nutzlos. Wenn beim ASCII-Text was kaputt geht, könnt ihr es in der Regel noch retten. Wie man das retten kann, kann man hier sogar auch auf der Veranstaltung lernen. Genau. Also mittlerweile, ich habe früher meine Präsentation in LaTeX geschrieben, diese ist jetzt in Types geschrieben, ich habe also umgestellt. Es gibt ASCII-Doc, Restructured-Text, Markdown, sucht euch aus. Als Ursprungspunkt eine ASCII-Datei ist immer gut, egal was ihr macht. Ja, genau. Das habe ich euch gerade erzählt, das ist ein Zitat von mir. Ihr könnt euch von dem Gedanken lösen, dass ihr fehlerfrei schreiben könnt. Ihr müsst euch von dem Gedanken lösen, dass ihr fehlerfrei schreiben könnt.
Man könnte auch argumentieren, mit deiner Argumentation kann man auch reingehen und sagen, naja, du musst dann auch nicht in deiner Sprache starten. Wenn er Englisch gut genug ist, dann sucht ihr vielleicht englischen Verlag. Also das ist zum Beispiel mein Learning. Ich glaube, das nächste Buch würde ich mit einem englischen, amerikanischen wahrscheinlich Verlag nehmen, weil die halt viel besseren Prozess haben als die kleinen deutschen Verlage.
Ich nehme das gerne nochmal auf. Man kann sich auch überlegen, wenn das Englisch gut genug ist, mit einem englischsprachigen Verlag zu arbeiten, weil die englischsprachigen Verlage in der Regel größere Volumina haben und ganz andere Prozesse haben und auch eine ganz andere, größere Zielgruppe anbinden. Wir alle lesen auch englische Fachbücher, damit ist das Zielpublikum sehr viel breiter. Ich persönlich muss für meinen Teil sagen, als ich gesehen habe, welche Schwierigkeiten ich mit dem deutschen Buch habe, mein Learning ist das, was da steht, aber wenn Leute gut genug Englisch können, können sie sicherlich auch in Englisch schreiben. Also,
und sichert euch die Rechte fürs Deutsche.
Ja.
Also gibt dem englischen Verlag nicht die Rechte
fürs
deutsche Buch.
Ja, noch ein Tipp, gebt dem englischen Vertrag nicht die Rechte fürs deutsche Buch, sichert euch die Rechte. Zu dem Vertrag komme ich gleich nochmal. Wenn wir das noch schaffen. Oh, das schaffen wir noch. Korrektorat habe ich schon gesagt. Interessant ist, wir haben das Buch mit 5 Autoren geschrieben. Und jetzt am Beispiel Suse, was ihr ja alles schon mal gelesen habt. Gibt es ja verschiedene Schreibweisen, wie man Suse schreibt. Und so unsere Korrektorin hat sichergestellt, dass das Wort Suse auf der ersten Seite des Buches genau gleich geschrieben wurde wie auf der letzten Seite des Buches. Dass es durchgängig genau gleich geschrieben wird. Das möchte ich nicht selber machen. gibt's ja. Entschuldige bitte. Das macht die KI, ja. Gut, das kann man vielleicht auch mit der, heute mit der KI machen. Einverstanden, das ist vielleicht nur eine einfache Aufgabe, die die KI machen. Ja, intelligent ersetzen vor allem, genau. Fachlektorat, das ist, da wird das Ganze nochmal fachlich angeguckt. Das wiederholt sich jetzt ein bisschen, weil ich so viel zwischen den Zeilen erzählt habe. Und wichtig ist der Grundsatz, dass es mehr als einen Weg gibt, Dinge zu tun. Tim Todi kommt aus dem Perl-Universum. Ich mag Perl. So. Und das sind nochmal die Sache mit dem Layout, über die wir schon gesprochen haben, wo wir auch gerade noch den Einwurf hatten, dass man sich das auch noch selber angucken sollte. Auf jeden Fall. Man kann das auch selber machen. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir machen den Satz selber und haben dann vom Verlag, glaube ich, 2 Euro pro Seite bekommen, haben aber dann mit dem Verlag iterieren müssen und das x-mal überarbeiten müssen, bis es dann so stimmt, wie der Verlag das haben wollte. Wenn man sich das geben möchte, das ist auch eine Sache, wo man wirklich ein bisschen Geld verdienen kann, dann kann man es auch selber machen. Geld. Es ist so, also das ist jetzt von Rheinwerk und von Hansa gekommen, die erzählen halt das bei allen gleich, dass man 8-12% auf den Nettoumsatz pro Buch verdienen kann. Wie hoch die Prozente sind, das ändert sich von Buch zu Buch, das ist Sache des Vertrages. Man bekommt zum Teil auch Geld durch Bibliothekslizenzen, man bekommt von der VG Wortgeld, da muss man sich allerdings selber anmelden. Aber für Geld kann man es eigentlich nicht machen. Also so, wenn man Aufwand und Ertrag gegeneinander rechnet, funktioniert es nicht. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was ich vor einigen Jahren auf der Open Rhein-Ruhr bekommen habe vom Dr. Markus Wirz. Der war damals Verlagsleiter oder Leiter des Open Source Press Verlags. Wie sich so ein Buchpreis zusammensetzt, 29,90 aus der damaligen Zeit. Das war damals so, heute kosten die ja deutlich mehr zum Beispiel. Wenn man die Steuern abzieht und im Barsortiment ist ein Großhandel für Bücher, abzieht und wenn man Vertrieb und Marketing abzieht und Herstellung und Lektorat abzieht, dann zieht man noch die 1 irgendwas oder 2,99 für den Autoren ab und dann kommt pro Buch für den Verlag 10,18 Euro raus. Und wenn man das umrechnet, wie viel Lohnkosten da drin stehen, welche Druckkosten da drin sind, dann muss ein Buch wenigstens 500 Mal verkauft werden, damit der Verlag in die Break-Even-Zone kommt. Unter 500 ist es ein Verlustgeschäft, über 500 wird es ein Gewinngeschäft. Nicht alle Bücher verkaufen mehr als 500 Exemplare. Fachbücher werden sowieso viel weniger verkauft, also realistisch so 1.500 bis 2.500 vielleicht über mehrere Jahre, aber das gilt nicht für jedes Fachbuch, um mal Größenordnung zu nennen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir haben das Buch mit 5 Autoren gelesen, da ist der Teil, den die Autoren bekommen, der wird durch 5 geteilt. Das heißt, ich bekomme 50 oder 60 Euro Cent pro Buch. Für die, die es nicht wissen, wie so eine Buchkette im Allgemeinen aussieht, es gibt die Herstellung, die sind für den Satz verantwortlich, die machen das Ganze fertig, sodass es später gedruckt werden kann in der Druckerei. Die Druckerei druckt das ganze Zeug auf Paletten, schickt es an eine Verlagsauslieferung oder an ein Barsortiment, also an einen Großhandel. Oder sie schicken es über die Verlagsauslieferung an ein Barsortiment, je nach Verlag. Von da kommt es in den Buchhandel und von da an den Lesenden oder die Lesende. Und von da geht es auch wieder zurück, weil wenn die Buchhandlungen haben in der Regel Verträge mit den Barsortimenten, dass sie nicht verkaufte Bücher zurückgeben können, Remittenten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die neue Auflage eines Buches gekommen ist, dann ist das alte wertlos. Das kauft keiner mehr. Das geht auch zulasten des Verlages.
Die kann man sich aber sehr günstig vom Verlag dann.
Ja, Remittenten kann man günstig vom Verlag kaufen oder man geht an so Medimops oder Terrashop, wo man sich so Rückauflagen sichern kann. Ich weiß viele, die das für Schulungen zum Beispiel einsetzen, ältere Auflagen. Ah, Volltreffer. Gut. Gut. Vertrag. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber guckt euch Verträge bitte ganz genau an. Sachen, auf die man achten sollte, sind Termine, Deadlines, sind Belegexemplare, das sind Bücher, die ihr gratis vom Verlag bekommt. Ist ein bisschen zwischen 5 und 10 Gratisexemplare für euch sind normal. Man kann mit dem Verlag auch über mehr verhandeln. Verwertungsrechte sind wichtig. Dürft ihr das, was ihr da geschrieben habt, in eurem eigenen Blog veröffentlichen? Wenn es nicht im Vertrag drin steht, dürft ihr es nicht. Dürft ihr es in anderen Medien veröffentlichen oder in Schulungen verwenden? Alles Sache des Vertrags. Neu sind KI-Klauseln in den Vertragen. wo dann drin steht, ja, ich lese nicht vor. Ist gut. Dann gibt es Zukunftstrends, die mir von den Vertagen auch gemeldet wurden. Und ja, KI ist ein entscheidender Faktor. Es ist mittlerweile ein No-Brainer, das wissen wir alle. Aber KI fehlt noch Vertrauenswürdigkeit. Und wenn wir mittlerweile KI von KI lernen lassen, dann wird das auch nicht lange dauern, bis das ganze Kartenhaus zusammenbricht. KI, LLMs brauchen Input. Und zwar Input, der kuratiert ist. Und wenn der Input, der kuratiert ist, ausbleibt, dann lernen die Modelle nichts Neues mehr. Dann drehen sie sich um sich selber. Ja. Ich bin jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Ich habe jetzt viele Sachen davon schon erzählt, deswegen werde ich das mal ein bisschen kürzen im Moment. Mein Rat ist, macht es einfach. Versucht es. Fangt vielleicht mit einem eigenen Blog an. Guckt, ob ihr damit zurechtkommt, ob es euch Spaß macht. Sammelt Feedback ein, wenn ihr einen Blog habt. Am besten mit einer Kommentarfunktion im Blog, dann habt ihr eure Kommentare direkt beim Blog selber. Fragt Leute nach, ob die mit euren Artikeln zurechtkommen. Iteriert die, versucht die besser zu machen. Aber ihr könnt das auch. Ich war immer 4 bis 5 in Deutsch. Also ich habe auch ein Buch geschrieben. Man kann das tatsächlich lernen. Auch das Buch ist halt kein Auslaufmodell, wird es auch nicht sein. Immer noch nicht. Das Medium ändert sich vielleicht, weil es ein E-Book ist. Vielleicht nehmen gedruckte Bücher ab, obwohl Buchhandlung oder Buchverlag oder der Börsenverein des deutschen Buchhandels, das ist sowas wie der Branchenverband des Buchhandels, der hat gesagt, dass E-Books den Buchhandel kaputt machen. Und als ich zuletzt geguckt habe, waren E-Books im einstelligen Prozentbereich. So viel zum Thema E-Books machen das Buch kaputt. Ja, was euch erwartet ist, es ist deutlich mehr Arbeiten als erwartet. Wenn ihr an die Deadlines kommt, dann leidet auch das Familienleben darunter, das kann ich euch sagen. Welche Familie, genau. Und deutsche Sprache ist schwierig. Was ihr aber bekommt, ist Spaß, Stolz, Reputation, Einladung zu Vorträgen, Respekt manchmal und manchmal auch zu Recht. Genau. Ich möchte mich bei den Beteiligten hier bedanken. Die Mitarbeiterin vom Hansa Verlag wollte nicht persönlich genannt werden, aber ich erwähne trotzdem, dass aus dem Verlag eine Rückmeldung gekommen ist. Mein Lektor, Christoph Meissner, hat halt geantwortet. Sujeevan, der hier vorne sitzt, hat geantwortet. Und die Leute, die da unten sind, auch. Der Jörg hat das BTRS-Beispiel beigebracht. Und jetzt, wenn ihr noch Fragen habt, hätten wir jetzt noch Zeit. 42 Minuten, 42.
Ja, hallo, danke für den Vortrag. Eine wichtige Frage blieb noch unbeantwortet. Wann ist gut genug oder anders gefragt, wann ist das Buch fertig?
Wir haben es nicht wie Debian. Es ist fertig, wenn es fertig ist, sondern in der Regel kaufen Verlage Kontingente bei Druckereien ein und die haben einen rückwärtsgerichteten Zeitplan ab dem Zeitpunkt des Drucks. Das heißt, ab dem Zeitpunkt des Drucks ist 4 bis 8 Wochen vorher muss das Buch fertig sein, beim Verlag sein, dann laufen die Korrektoratsschleifen und es muss zum Zeitpunkt des Drucks halt so weit sein, dass es gedruckt werden kann. Du hast wirklich fixe Termine. Das ist vielleicht auch der Nachteil, wenn du ein Buch durch den Verlag machen lässt und der Vorteil, wenn du es in Eigenregie machst. Irgendwann ist ein Buch wirklich fertig. Weil wenn es in Druck ist und auf Papier ist, kann kein Patch-Level mehr applied werden, sodass das dann wieder zurückgenommen wird. Vielleicht kann man Errata zur Verfügung stehen, das passiert auch. Aber dann ist das Buch wirklich fertig, weil der Druck wird nicht zurückgenommen. Ja. Sonst noch Fragen?
Nur eine kurze Anfrage.
Danach du bitte.
Eine Seite pro Tag stimmt. Mit den vielen Iterationen kommt man da auch hin.
Ja, Anmerkung aus dem Publikum, die eine Seite pro Tag stimmt. Mit den vielen Iterationen kommt man wahrscheinlich darauf. Guter Hinweis, Dankeschön.
Ja, ich wollte nur fragen, jetzt hat man gerade das Ende angeguckt. Am Anfang, was ist denn ein gutes Exposé? Was kommt denn da rein?
Das ist eine richtig gute Frage. Also die Frage war, ich glaube, das Mikro war nicht an, die Frage war, was ein wirklich gutes Exposé ist. Im Exposé müssen die Themen abgehandelt werden, die ich genannt habe. Es muss eine Zielgruppe definiert werden. Du musst dir überlegen, für welche Menschen das Buch gemacht ist und mit welchem Vorwissen das Buch gelesen werden kann. Du musst eine Struktur für dein Buch schon haben. Also sprich, du musst quasi eine Art von Inhaltsverzeichnis haben, das du dem Verlag vorliest. Vielleicht hast du schon ein Probekapitel oder Einleitungskapitel für die einzelnen Bereiche geschrieben. Je mehr Informationen du zusammenträgst, desto besser kann das beurteilt werden. Und je nachdem, mit welchem Verlag du zusammenarbeitest, ist das auch nicht das, wie es wirklich später gemacht wird, sondern du drehst mit deinem Lektor oder mit dem Verlag dann auch noch Runden, um das noch zu verfeinern. Aber es ist gut, so viele Informationen, wie du finden kannst, anhand der Sachen, die ich da genannt habe, anhand der Punkte, die ich genannt habe, wenn du so viele Dinge, wie du da findest, nach und nach zusammenfügen kannst. Gerne.
Wenn man ein Buch schreibt mit irgendwelchen Codebeispielen oder sowas, die man irgendwo wahrscheinlich dann online bereitstellen will. Hast du da Erfahrung dazu, wie das dann läuft? Also wie man das dem Verlag bereitstellt und wie, oder eigene Seite oder so?
Also ich kann jetzt von meinem Verlag sagen, wenn wir mit Codebeispielen arbeiten, dass er uns das überlassen hat, das zu tun. Und wir überlegen daran, ein GitHub-Repository zu machen oder ein Codeberg-Repository zu machen, wo wir die ganzen Listings bereitstellen, sodass sie benutzt werden können. Überleg dir aber im Vorfeld, was du machst mit Tickets, die darauf kommen, Issues, die kommen, wie du die bearbeiten willst. Das kostet dich auch nochmal Zeit und Geld. Aber ja, das kann man machen. Und also der Rheinwerk Verlag, bei dem ich bin, der bietet die Möglichkeit an, wenn du das Buch gekauft hast, dass du auch Listings zum Verlag herunterladen kannst. Also zum Buch herunterladen kannst. Das geht auch. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ja? Sonst noch Fragen? Dankeschön, dann legt euch wieder hin.
Ja, vielen Dank, Dirk. Wo kann man dich noch hier, falls doch noch Fragen einfallen sollten, hier treffen auf der CLT?
Ja, ich bin bis zum bitteren Ende da. Wenn ihr mit mir reden wollt, auf Dirk Deimecke Ruhr könnt ihr alle möglichen Kontaktadressen finden von mir. Und wenn ich die Änderungen noch eingebaut habe, werdet ihr den Vertrag auf meinem Changelog finden. All den Vertrag. Werdet ihr das PDF auf meinem Changelog finden. Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Ciao.